Mit Stefan Lohr am Mikrofon, mir gegenüber Professor Dr. Oskar Negt. Der heute 82-Jährige vertrat das Fach Soziologie über 30 Jahre lang an der Universität Hannover. Studiert hat er selbst bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, bei dem er auch promoviert hat. Dann war er Assistent bei Jürgen Habermas. Als Mitglied des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, später als Sprecher des Sozialistischen Büros, wurde er zu einem prominenten Stichwortgeber der außerparlamentarischen Opposition in den 1960er bis 80er Jahren. Von früh an engagiert für die Gewerkschaften und insbesondere ihre Bildungsarbeit, gründete er in den 70er Jahren die radikale Reformschule Glocksee-Schule in Hannover. Dem niedersächsischen Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler Gerhard Schröder war er gelegentlich beratender Gesprächspartner. Soweit ein paar Daten, Herr Negt, zu Ihrer öffentlichen Biografie, Ihrer Rolle als Intellektueller, die ja auch dokumentiert ist in einer Werkausgabe Ihrer Schriften, 20 Bände, die auch gerade jetzt im vergangenen Herbst erschienen ist. Doch in unserem Gespräch heute geht es um Ihre Kindheit und Jugend, über die Sie mit Ihrer autobiografischen Spurensuche unter dem Titel Überlebensglück Auskunft gegeben haben. Überlebensglück, dieser Titel enthält ein Spannungselement.
Ich glaube, es ist das Spannungselement, das zu tun hat mit einem großen Bogen, den meine öffentliche Tätigkeit dokumentiert. Ich habe deshalb in diesen 20 Bänden keine Veränderungen vorgenommen, auch keine Vorworte dazu geschrieben. Das war zunächst ein bisschen verblüffend für den Verlag, aber man hat sich dann darauf doch eingestellt, es muss auch mal dokumentiert werden, dass der Leser die Irrtümer sichtbar macht und nicht die Irrtümer dem Leser schon weggenommen sind als Erklärung. Und dieser große Bogen von meiner Dissertation 1962 bis zu den letzten Schriften ist für mich ein großes Geschenk des Verlags, weil das ist ein Zentner Bücher. Es ist auch ein Protest gegen die schwindende Bedeutung des Buches, wenn es denn eine schwindende sein sollte.
Nun haben Sie doch noch mal rekurriert auf diese Werkausgabe, 20 Bände, eindrucksvoll, ein Zentner. Sie geben eine Gewichtsangabe. Ich verrate mal, Sie sind in der Herkunft ein Bauernjunge, nicht ungewöhnlich, dass Sie in konkreten Gewichten auch rechnen, aber natürlich auch hoffen, dass dieses Gewicht auch von der Bedeutung her gewichtig ist. Kommen wir zurück auf das Buch, das im Zentrum dieses Gespräches stehen soll, Überlebensglück. Das lässt sich ja dann doch lesen als eine Art generelles Vorwort zu allem anderen, was Sie geschrieben haben, oder wenn Sie so wollen, Nachwort. Ja. Kommen wir nochmal auf diesen Titel zu sprechen mit seiner inneren Spannung, Überlebensglück. Deutet ja auch ein Unglück, ein dramatisches Beginnen an.
Jedenfalls die ständige Möglichkeit, in eine Katastrophe zu geraten.
Ihr Beginn dieses Buches ist die Erzählung einer Katastrophe. Sie sind 10 Jahre alt und begeben sich aus die Flucht aus Kapkeim. Das ist in Ostpreußen, 30 Kilometer weg von Königsberg. Zusammen mit zwei Schwestern sind sie auf dem Weg in einem Zug. Und dieser Zug verunglückt auf dramatische Weise vor Königsberg. Sie fliegen aus diesem Zug heraus. Es ist Winter im Schnee. Sie verlieren Gepäckstücke. Also es ging für den 10-Jährigen ja, weiß Gott, nicht glücklich los.
Ja, es ging unglücklich los, aber dieses Unglück verwandelte sich sehr schnell. Ich hatte das Glück, die beiden Schwestern nicht zu verlieren, was auch hätte möglich sein können. Und ein bisschen ist dieses Überlebensglück ein Begleitgeschehen zu meiner Biografie, bis zum Abitur hin. Und insofern assoziiert man auch mit Überlebensglück sehr verschiedene Dimensionen. Es ist das buchstäbliche Überleben, aber ich habe auch sonst relativ viel Glück gehabt im Leben.
Diese autobiografische Spurensuche, wie dieses Buch ja bewusst betitelt ist im Untertitel, zeichnet sich dadurch aus, dass es eben keine einfache Autobiografie ist, die erinnernd erzählt, das tut das Buch auch, aber es fängt diese Erzählungen zumeist von anekdotischer Kürze ein und reflektiert sie. Ja. Es verrät sofort wieder den Theoretiker, der sie ja im Eigentlichen sind.
Ja, und vor allen Dingen, ich will auch den Leser und die Leserin nicht darüber täuschen, dass das nicht original ist, was ich berichte. Es ist von heute gesehen. Deshalb die Gespräche mit meinen Schwestern eine große Bedeutung haben. Also es ist auch eine Brechung bewusst gemacht, die zeigt, dass man nicht so einfach in die Ursprünge zurückgehen kann und von da aus erzählen kann, sondern zum Beispiel die Assoziation mit dem Flüchtlingsdasein heute sind.
Das können wir ja vorwegnehmen, indem ich mal einfüge, dass von diesem Zeitpunkt Ihres Aufbruchs aus Kappkeim, dem kleinen Bauernhof Ihrer Familie, Sie haben 6 Geschwister, die Eltern, Sie haben dann ohne die Eltern, sind Sie mit diesen 2 älteren Schwestern aufgebrochen und diese Flucht dauert über 2 Jahre. Unter dramatischen Umständen kommen Sie nach Dänemark über die Ostsee in einem Seelenverkäufer, in einem fragwürdigen Schiff, von einem fragwürdigen Zustand. Aber Sie kommen sicher an und werden dort noch für fast 2 Jahre interniert. Ja. Also von daher ist das ein Schicksal, das auch aktuelle Assoziationen weckt. War das eins der Motive, dieses Buch zu schreiben, mit dem Blick auf die heutigen Flüchtlingsbilder, die uns täglich erreichen?
Ganz zweifellos, weil die Bilder bei mir so präsent gewesen sind während der ganzen Zeit des Schreibens. Als ich angefangen habe in Wien, in dem Aufenthalt, den ich bekommen hatte von dem Kulturinstitut, also 3 Monate mich in Wien aufzuhalten, habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Also wer einmal dieses Flüchtlingsdasein richtig erlebt hat, der entwürdigenden Stellung, die der Flüchtlinge hat, die Schutzbefohlenen, wie sie aufgenommen werden. Wir sind zum Beispiel in dem dänischen Flüchtlingslager gut behandelt worden, aber es gab Posten mit Gewehren, die diese Flüchtlingslager bewachten. Das heißt, wir durften nicht raus. Warum Kinder und alte Leute da interniert wurden, ist mir bis heute nicht deutlich.
Wir kommen auf diese Zeit noch einmal zurück. Ich habe schon gesagt, dieses Buch besteht aus unterschiedlichen Elementen, den erinnernden, mehr erzählenden Teilen in Anekdoten, die sind zum Teil erschreckend, wie diese Eingangsgeschichte dieses Unglücks in dem Zug. Sie sind zum Teil belustigend. Sie erzählen, dass es tatsächlich einen Storch in der Nacht ihrer Geburt gegeben hat, eine Geschichte, die ihre Schwester erlebt hat. Und sie fangen das immer wieder ein, weil neben der Aktualität des Erinnerns des eigenen Flüchtlingsdaseins scheint mir ihr Thema zu sein, wie sie trotz dieser Verletzungen, dieser Traumata, kann man ja fast sagen, die sie als 10- bis 12-jähriges Kind erlebt haben, ist dann doch zu einer bemerkenswerten wissenschaftlichen und intellektuellen Karriere gebracht haben. Ja. Sie berichten ja von sich als einer souveränen Persönlichkeit und das ist auf dem Hintergrund ihrer kindlichen Erlebnisse und Erfahrungen alles andere als selbstverständlich.
Ja. Das ist richtig und das bewirkt auch bei mir das biografisch-philosophische Erstaunen, das interessiert mich auch, zu wissen, woher das kommt. Also ein Element ist ganz klar, nach dem Zugunglück in Groß-Lindenau, also dem Ort, wo der Bahnhof ist, dass plötzlich meine Schwestern neben mir standen. Und wir alles verloren haben, aber die Bindung nicht. Und diese grundlegende Bindung, wenn die da ist und bleibt, ist ein wesentliches Element eines gesunden Überlebens von Traumata gesichert.
Kann man so weit gehen, dass die ständige Anwesenheit, beschützende Anwesenheit ihrer älteren Schwestern dazu geführt hat, dass sie kaum je Angst hatten?
Ja. Ich war sicher, dass wir aus diesem Schlamassel, in den wir geraten waren auf dieser Flucht, heil rauskommen.
Wenn Sie sagen Schlamassel und diese Sicherheit, heil rauszukommen, so wollen wir unseren Hörern nicht vorenthalten, dass sie zum Beispiel in Königsberg, es fährt kein Zug mehr nach Berlin, das war ihre naive Vorstellung, sie setzen sich in einen Zug und kommen nach Berlin, das war das mit den Eltern vereinbarte Ziel der Flucht, dass sie dort geraten auf jemanden, der sie auf seinen Karren bittet und dieser Karren ist beladen mit steif gefrorenen Leichen.
Ja.
Also es mangelt ja nicht an geradezu makabren, schrecklichen Erlebnissen.
Naja, und wir dann kurz diskutiert haben, springen wir ab oder nicht. Ich weiß nicht mehr, wer für was plädiert hat. Jedenfalls sind wir weitergefahren, weil die Not so groß war in einem Winter, der unter 20 Grad minus hatte. Es war einer der schlimmsten Winter, die wir hatten. Eingeschlossen, beschossen zu werden, die Geschosse kamen immer näher, wird jede Möglichkeit eben als Fluchtmöglichkeit betrachtet. Aber es ging nur eine Fluchtmöglichkeit, nämlich über das Wasser und über kleine Boote. Wir wussten nicht vom Untergang der Gustloff, dann hätten wir ein großes Schiff nicht bestiegen. Und die Tatsache oder das Glück, auf kleinen Schiffen durchzukommen, bestand darin, dass kleine Schiffe nicht torpediert wurden, weil es zu teuer war.
Woher, vermuten Sie, haben Ihre beiden älteren Schwestern, und so viel älter waren sie auch nicht, die waren 16, 17 zu dem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, woher haben die Kraft, den Mut, die Courage genommen, da in dieser kleinen Dreiergruppe von?
Ja. Das hat, glaube ich, zentral etwas mit dem Elternhaus zu tun. Mein Vater war ein komischer Kauz, kann man sagen, Sozialdemokrat und Kleinbauer. Aber alle Töchter haben eine Berufsausbildung gehabt, was für einen Bauern Hof sehr ungewöhnlich war. Und die Margot, die eine Schwester, die ging zur Mittelschule in Königsberg und die andere machte eine Lehre in einem Schiffskontor. Das heißt, die sind schon städtisch in ihrem Denken gewesen. Und die erste Entscheidung, die nach der Katastrophe da mit dem Zugunglück passierte, bestand darin zu sagen, welche Wege gehen wir jetzt, wen sprechen wir jetzt an, die Margots Lehrerin und den Chef dieser Firma. Das heißt also, sie haben sofort Auswege diskutiert und nicht ihr Elend, das schon ziemlich beträchtlich war für 16- und 17-jährige Mädchen, beklagt, sondern Auswege gesucht.
Dieses Moment der Geschwisterlichkeit, dieses sich den Schwestern anvertrauen zu können, es spielt auch noch eine große Rolle während ihrer Internierungszeit, dass immer darauf geachtet wird, dass sie auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtlichkeit getrennt werden, was mehrfach passieren sollte. Sie bleiben zusammen. Dieses Moment der Geschwisterlichkeit zieht sich als ein sehr starkes Element durch das ganze Buch hindurch und es prägt sie. Sie sagen, daraus erwächst eine Stärke, die auch dieses frühe Trauma sozusagen in den Grenzen hält, dass es im späteren Leben einen an der Entwicklung nicht behindert. Sie kommen aus einer Familie mit 5 Geschwistern, sie waren insgesamt 6 und die Eltern 8 Personen. Was bedeutet diese Erfahrung bezogen auf die heutige Zeit, in denen, wenn die Familien überhaupt noch funktionieren, sie mindestens sehr viel kleiner sind?
Naja, das ist schon ein Problem, das damit auch angesprochen wird. Und viele Leute sprechen mich auch auf diesen Punkt an. Wie ist es, wenn die Familien in Erosion sind? Das heißt, es zeigt sich schon merkwürdigerweise darin, dass die Utopie der Familie nicht verschwunden ist. Also Frühverheiratung und Frühscheidung sind gleichlaufende Prozesse. Also es ist einfach, der Mensch muss irgendwo einen Rückkehrort haben, wo er sicher ist, wo er begrüßt wird. Dann ist die Bejahung der Welt eher möglich, als wenn er davon ausgeht, dass die Welt ihm was schuldig bleibt.
Ein zweites Element, das in dem Buch und damit für ihr Leben charakteristisch ist, ist diese sehr deutlich erinnerte, durch Anekdoten bildhaft gemachte Aufwachsen auf diesem kleinen Bauernhof. Ja. Das führt dazu, dass Sie Ihren Lesern mitteilen, dass ein Bauernhof so reich an Materialien ist, an Dingen, die da gebraucht werden zur Ernte oder zur Pflege der Tiere, dass es gar keines Spielzeuges für Sie bedurfte, ja, zumal Sie auch der Jüngste waren. Ja. Auch das ist ein Element, wo man darüber nachdenkt, was heißt das als Konzept? Denn Sie haben sich ja mit Erziehungs- und Bildungsfragen Ihr Leben lang auseinandergesetzt.
Ja. Schwer zu sagen, die Kausalitäten sind schwer im Einzelnen zu benennen, aber ganz klar, dieser Bauernhof war für mich eigentlich ein Spielplatz. Und die Umfunktionierung der Werkzeuge zu Projekten beginnt eigentlich bei mir als Fünfjähriger oder Sechsjähriger, fange ich an, die Gegenstände, die Werkzeuge um zu funktionieren. Und es ist ja diese Geschichte, meine Eltern haben eine liberale Erziehung praktiziert. Aber ein Ärgernis entstand immer, wenn die Nutzungsweise der Werkzeuge nicht mit der Nutzungsweise übereinstimmte, die Eltern damit verbanden. Und da war mein Vater unnachgiebig, auch nachts um 4 oder 5 Mal vor meinem Bett zu stehen, sagen, wo ist das Zaumzeug der Pferde? Natürlich konnte ich darauf keine Antwort geben, im Schlaf sowieso nicht. Aber dann nahm er mich mit und wir liefen so die Strecken ab. Das war nicht sehr weit. Das heißt, also eine Erziehung, die so läuft, als ob der Bauernhof auch anders genutzt werden kann.
Es ist ja bemerkenswert, dass für Sie, der Sie bekannt sind als Theoretiker, in der Kindheit diese haptischen Dinge, also das Zaumzeug, das Werkzeug des Bauern eine Rolle gespielt hat. Sie erzählen uns aus dem Internierungslagern in Dänemark, dass dort ihr Wunsch war, dass man ihnen einen Werkzeugkasten gewissermaßen besorgt, den sie sogar schließlich bekommen. Auch das ist ja ein Element, wenn man darüber nachdenkt, dass heute verloren zu gehen droht, mindestens in urbanen Umgebungen.
Ja. Naja, und ich meine, da spielt schon eine Rolle, nicht wahr, was ich mit der Gründung der Glocksi beabsichtigt hatte, dass diese gerade in diesen Medien zusammenhängen, die Rückkehr zu diesen haptischen eben Berührungselementen und Beziehungsarbeit, dass das die Grundlage auch für die kognitiven Prozesse ist.
Das geht ja bei Ihnen so weit, dass Sie ja während dieser Internierungszeit keine Gelegenheit hatten, zur Schule zu gehen. Ja. Daraus erinnernd und nachdenkend, jedenfalls für sich, keinen Nachteil empfinden.
Es ist sehr merkwürdig, ja, dass viele Leute, denen ich das so erzählt habe, das für eine Übertreibung hielten. Ich konnte ihn nicht plausibel machen, dass die freie Bewegung in den Flüchtlingslagern, in denen wir waren, das sind kleine gewesen, das muss ich ausdrücklich betonen, man einfach aus Langeweile etwas unternehmen musste. Und ich fange da an mit Projekten. Und wie sich das jetzt so lebensgeschichtlich fortsetzt, ist natürlich interessant. Können aber Außenstehende besser als ich, also so diese Linie, sich nicht zu langweilen, sondern etwas zu unternehmen. Die verfolge ich dann eigentlich konsequent auch im Sinne der Abkopplung von der offiziellen Schulbildung. Ich habe der Schule, so wie sie ist, früh misstraut. Und die Rückkehr aus Dänemark bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, irgendwie hat das keinen Sinn. Ich muss meine Bildung selber in die Hand nehmen.
Herr Nick, Sie haben ein paar Akzente, ein paar Aspekte Ihrer sehr spannenden Kindheit und Jugend in diesem Buch erzählt. Das Buch endet mit Ihrem Abitur, da sind Sie 20, Sie beginnen zu studieren. Nun sind die Menschen, die Sie kennen oder von Ihnen gehört haben oder Ihre Schriften gelesen haben oder bei Ihnen studiert haben, natürlich neugierig, reflektiert dieser Mann auch sozusagen den öffentlichen Teil seiner Biografie, den des immer bekannter gewordenen Wissenschaftlers, den der politische Akzente gesetzt hat. Wird es nach diesem Buch über Lebensglück auch ein weiteres Buch geben?
Ja, ja. Ich sitze daran und es hat eine eigene Logik. Man kann nicht irgendwo abbrechen. Ich bin allerdings da auf der Suche nach den Prinzipien, nach denen das auch organisiert werden kann. Das ist viel, viel schwerer als bei dem ersten Buch, weil das hat eine gewisse Chronologie. Das zweite wird sich beschäftigen mit den Grundbegriffen, zum Beispiel Erfahrung, die Bedeutung von Erfahrung, die ja auch in dem Buch mit Alexander Kluge eine Rolle spielt. Das heißt, Grundprinzipien des Lernens, was Lernen ist, exemplarisches Lernen. Und an diesem Faden des Lernens und der Lernvoraussetzungen arbeite ich. Und das wird auch die politische Dimension sein, in der das zweite Buch möglicherweise mit dem Titel Was bleibt oder so ähnlich. Ich habe den Titel noch nicht.
Wenn wir diese beiden Elemente zusammennehmen, würde ich doch zum Ende unseres Gespräches hin fragen, diese Erfahrungen, die kindlichen Erfahrungen, die Sie als alter Mann reflektiert haben, Ihre politischen Erfahrungen, was können Sie in der gegenwärtigen Situation sagen, in der wir jeden Tag in den Nachrichten mit Flüchtlingsschicksalen vertraut gemacht werden, also Winter jetzt auch auf den griechischen Inseln und anderes mehr. Was bedeutet das für die Flüchtlings- und Aufnahmepolitik in Europa und in Deutschland auf dem Hintergrund Ihrer persönlichen und politisch reflektierten Erfahrungen?
Ich glaube, dass das Flüchtlingsproblem ja nur ein Auslöser ist und nicht die Strukturprobleme berührt. Es war ganz klar, dass die Globalisierung natürlich die Schleusen öffnet. Ich meine, jeder Afrikaner kann kommunizieren mit der Welt und erfährt, was möglich ist. Und was nicht möglich ist, verdrängt er. Das heißt also, die Kommunikationsverhältnisse haben sich grundlegend verändert innerhalb von 10 oder 15 Jahren in spektakulär kurzer Zeit. Und das wird für mich auch die Fragestellung des zweiten Bandes sein.
Sind Sie denn optimistisch, dass die Europäische Union, die so ein bisschen, wenn ich sage Europäische Union, um ihren Einheitscharakter gerade sehr kämpfen muss, oder auch die Bundesrepublik Deutschland, mit diesen Herausforderungen fertig wird? Oder ja, bedarf es da auch noch einiger Elemente, an denen es fehlt?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, es würde meinem Charakter widersprechen, wenn ich sagte, da kommen keine Lösungen. Ich halte es für notwendig allerdings, dass die Verdrängungsleistungen nachlassen. Es muss das, was man kapitalistisches System nennt, wieder ins Zentrum der Analyse rücken, denn der Kapitalismus arbeitet so. Das hat Marx gesagt, das haben alle Marxisten gesagt. Wenn man sich darauf einlässt, dann ist man in einem System begriffen, aus dem man nicht einfach so herausspringen kann. Das heißt, Alternativen für einen entwicklungsfähigen Kapitalismus zu entwickeln, müsste jetzt die Aufgabe der europäischen Länder sein. Und das beginnt bei den entwickelten Ländern. Der Reformbedarf richtet sich auf die entwickelten Länder. Und wenn wir unsere Probleme hier in den entwickelten Ländern nicht lösen können, dann werden auch die Weltprobleme nicht gelöst. Das ist ein sehr komplizierter, aber notwendiger Prozess.
NDR Kultur, das Gespräch. Sie hörten Oskar Neeg zu seinem Buch Überlebensglück, eine autobiografische Spurensuche. Das Buch ist im Steidel Verlag Göttingen erschienen und kostet 24 Euro. Ja. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Lohr.